SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Liane Kolff. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben die erste literarische Agentur für deutschsprachige Autoren in München gegründet. Sie sind eine Legende in der Buchbranche, haben mehr als 4000 Bücher vermittelt. Was ist Ihre wichtigste Eigenschaft, die Ihnen immer wieder zugute gekommen ist?
Neugierde.
Die haben Sie sich bewahrt bestimmt,
ja,
oder?
Neugierde. Und zwar einfach, das ist das heute Morgen, ja. Ich bin also hier im Hotel Maritim. Da war eine, wohl gestern Abend, eine Versammlung von gefühlten 3000 Wüstenrot-Versicherungsvertreter oder was auch immer. Die haben sich jetzt beim Frühstück haben sie sich über einen Cyberspace-Zusatzvertrag in der Police unterhalten.
Ja, weil es immer mehr Angriffe gibt natürlich.
Ja, aber das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich gerade ein Buch über Cyberspace machen will.
Das heißt, Sie haben auch immer ein Ohr,
ja,
wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind,
egal,
hören Sie, wo ist gerade was und worüber unterhalten sich die Menschen.
Ja.
Ganz wichtig wahrscheinlich, auch was die Menschen interessiert.
Ja.
Und nichts ist so, wie es früher mal war im Verlagswesen, sagen Sie. Sie haben das 40 Jahre lang begleitet. Die Menschen, die schreiben, das bleibt. Und
das bleibt.
Sie wollen, dass es gelesen wird. Auch das bleibt. Wie viele Manuskripte bekommen Sie also im Monat?
Im Moment scheint es wieder ein bisschen normal zu sein. Während Corona-Zeiten haben wir am Tag 50 Stück bekommen, bis ich dann im auf unserer Website mitgeteilt habe, dass wir unverlangte Sendungen nicht mehr prüfen, weil das kann man nicht in 10 Tagen 500 Manuskripte. Und es war ja nicht ein einziges dabei, was man also auch nur ernsthaft anschauen konnte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Von dem, was Sie bekommen, wie viel wird denn dann am Ende zu einem Buch?
0,01.
Naja, das kann nicht sein, sonst säßen Sie nicht hier.
Wieso?
Also grundsätzlich.
Ich habe ja Autoren.
Aber dem, was
unverlangt Sie bekommen. Sendungen.
Ist das automatisch Ausschuss?
Ziemlich, ja. Weil, was ich ja ein Segen finde für uns alle, ist, dass jeder sein Werk, wie wichtig oder unwichtig ist es, völlig unbenommen, im Self-Publishing machen kann.
Das ist die Rettung für die, die ansonsten keine Chance haben. Wenn Sie
auch für uns.
Ja, und wenn Sie etwas bekommen, wie viele Seiten brauchen Sie, um entscheiden zu können, das taugt oder das taugt nicht?
Das kann man so nicht sagen, weil manchmal genügt schon eine halbe Seite.
Woran machen Sie es fest?
Ja, ob der Schwachsinn schreibt oder nicht.
Es gibt ja auch Autoren, also das Beispiel von J.K. Rowling ist so bekannt geworden, die ist zu jedem Verlag gerannt und jeder hat gesagt, nee, können wir nicht machen, bis es dann endlich mal geklappt hat. Gibt's da jemanden, der bei ganz vielen gestanden ist und Sie haben dann letztendlich gesagt, ja, das ist etwas, das taugt, da sehe ich Potenzial?
Das gibt es, aber dann eher bei Werken, die wir schon angenommen haben, ja.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel Dr. Ulrich Strunz Forever Young.
Mhm.
Ja, das hat mir sehr eingeleuchtet, dass man aus dem Bett rausspringt, ohne jetzt groß Make-up zu machen und einfach mal losläuft.
Sie haben mehr als 4000 Bücher vermittelt, Ihre Autorinnen und Autoren verkauften weltweit 50 Millionen Bücher, 80 Filme entstanden nach Ihren Vorlagen. In diesen Tagen zum 40. Geburtstag Ihrer Agentur hören Sie diese Zahlen öfter. Wenn Sie das hören, was geht Ihnen da selber durch den Kopf?
Ich wundere mich.
Wo die Zeit geblieben ist?
Ja, es ist irgendwie, ja, es war jetzt ja nicht so ein strategischer großer Plan, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich das 40 Jahre oder jetzt werde ich so und so viel Verfilmungen auf die Beine stellen oder. Es ist halt auch viel passiert.
Mit 28 Jahren waren Sie schon Vertriebsleiterin, eine der jüngsten. Jetzt haben Sie über Ihr Leben geschrieben. Wer war denn die oder der Erste, der es gelesen hat?
Mein Manuskript?
Ja.
Ach so. Meine Mitarbeiter.
Was haben Sie da an Rückmeldungen bekommen?
Verblüfft, weil sie finden mich eigentlich hoch unmoralisch.
Inwiefern?
Naja, das war eine völlig andere Zeit als heute für 25-Jährige. Ja? Heute 25-Jährige leben ja schon häufig in eheähnlichen Verhältnissen. Ja? Das war für uns so unvorstellbar, wie auf den Mars zu fliegen.
Ja, Sie haben dann die wilden Jahre, die 60er, 70er Jahre in München mitgenommen. Da gab es Party ohne Ende, ne?
Ja, aber ich war ja nicht allein. Also ich war ja nicht so, dass ich jetzt wild Party gefeiert habe, sondern alle.
Geben Sie uns ein Beispiel von dem Unmoralischen, was Sie gerade benannt haben.
Naja, wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment. Und das war natürlich ein großer Ehrgeiz, den wir hatten, nicht dazu zu gehören.
Und das sorgt heute für großes Erstaunen?
Ja, absolut. Absolut, weil die jungen Damen und Herren sind ja bemüht, möglichst bald, habe ich das Gefühl, den richtigen Partner zu finden. Und zwar in der Schule, nach der Schule, im Studium, auf Reisen und so. Wir haben alles gemacht, um keinen Partner zu haben.
Ja, Sie konnten sich erstmal ausleben, Sie waren in London, Sie waren überall. Auch in Hamburg. Ist das etwas, wenn Sie jetzt darauf zurückblicken, was Sie einer jungen Generation heute wünschen würden? Wie schauen Sie da drauf?
Die wünschen sich das aber nicht.
Ja, deswegen sagen Sie, alles ist anders.
Wenn ich das denen sage, ja, bist du verrückt geworden, immer mit dem Gleichen auszugehen? Wieso, das ist mein Freund? Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt.
Die Zeiten wandeln sich, ja. Wenn Sie jetzt geschrieben haben. Fiel Ihnen persönlich das Schreiben leicht?
Ich hatte nur die Schwierigkeit bei der Recherche. Da habe ich mir auch helfen lassen. Weil ich wusste zum Beispiel nicht mehr, haben wir in der Klappe oder in der Säge Koks gekauft? Oder ich wusste das nicht mehr.
Konnten Sie noch Leute fragen?
Naja, die meisten von meinen Kumpels von damals sind tot. Ja?
Wie sind Sie dann vorgegangen, um all das zusammenzutragen?
Ich habe dann eben, ich hatte ja zwei Herren, einmal für diesen frühen Teil, schon einen älteren Freund von mir, Andreas Odenwald, und nachher Stefan Ries für die Jüngern. Und die habe ich gebeten zu recherchieren.
Liane Kolff bei uns in SWR1 Leute, Deutschlands erste Buchagentin. Wer sich an die Serie Die Rote Zora erinnert, die beschreiben Sie als ihr Vorbild, die Bande, die für Gerechtigkeit kämpft. Wie lässt sich denn in der Buchbranche für Gerechtigkeit kämpfen?
Naja, dafür sind schon meine Kollegen und ich auch da. Das ist eben, dass die Autoren, die nun nicht so viel Erfahrung haben, auch faire Angebote und Verträge bekommen und was geht und was nicht geht. Also da hat sich doch schon vieles, vieles geändert in den letzten Jahrzehnten.
Können Sie uns das mal beschreiben? Sie beschreiben sich selbst ja als Trüffelschwein, dass Sie unterwegs sind und wirklich dann auch netzwerken. Wie läuft sowas, bis so ein Buch dann wirklich erscheint?
Heute Morgen beim Frühstück im Hotel Maritim in Stuttgart haben am Nebentisch Herren mit sich unterhalten.
Über die Cyber-Attacken.
Über die Cyber-Zusätze in ihren Versicherungsverträgen. Da dachte ich, aha, da muss ich mich schlauer machen. Es gibt einen Herr Dr. Geiken, mit dem ich verhandle, ein kompetenter Cyber-Experte in Berlin. Und den werde ich noch mal fragen. Und das halte ich eben für, da habe ich mit dem Professor Lesch gesprochen. Und da habe ich gesagt, haben Sie Lust über mir ein bisschen Cyberspace zu erklären und den Lesern. Sagt er, nee, ich habe keine Zeit, aber mein Kollege, Herr Dr. Geiken, ist da der super Experte.
Dennoch.
Und das nenne ich eben auf neuen Spuren sein, weil ich habe keine Ahnung von Cyberspace.
Da machen Sie
gefahren.
Sich kundig,
ja,
und gucken, wo der Zeitgeist ist. Und wenn wir zurückkommen zum Thema Gerechtigkeit, kleine Verlage sterben, die großen werden immer größer. Wie treibt Sie das um?
Ich glaube nicht, dass kleine Verlage sterben. Es gibt immer mehr kleine Verlage.
Na, viele, die nicht überleben konnten.
Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Das waren mittelständische Verlage. Die sind aufgegangen in Konzernverlagen. Die jetzigen kleinen Independent, das sind 1, 2, 3, maximal 3 Leute. Und die einfach sagen, wir machen das ganz unabhängig. Wir sind konzernunabhängig, wir sind einfach Verleger, die sich natürlich auch selbst ausbeuten. Ja?
Dennoch sehen Sie da eine größere Freiheit als früher? Oder was ist da der größte Wandel?
Der größte Wandel ist da, dass der Mittelstand inzwischen fehlt. Also wir hatten früher Drömer Verlag mit Willi Drömer, wir hatten Rowohlt Verlag mit Herrn Rowohlt, Scherz Verlag mit Herrn Scherz. Das gibt es nicht mehr, diese Inhabergeführten. Da gibt es jetzt noch die Gruppe Thomas Ganske mit Sohn in Hamburg. Und es ist aber der Mittelstand, der fehlt.
Der weggebrochen ist,
ja,
in dieser Branche.
In diesem, der Mittelstand ist weg. Es gibt eben die kleinen Independent, Einzelkämpfer. Und es gibt dann halt Dächer wie Penguin oder Holzbrink oder Bonnier, die dann 30, 40 Verlage unter einem Dach haben.
Viele Ihrer Autorinnen und Autoren waren bereits Gast in SWRs Leute, wie zum Beispiel Ini und Elmar Lorenz oder Zoe Beck, die in diesem Jahr Bücherfrau des Jahres wurde. Paradise City ist das aktuelle Buch von ihr, eine Dystopie, die an manchen Stellen sehr an die Wirklichkeit erinnert. Haben Sie alle Bücher Ihrer Autorinnen und Autoren eigentlich gelesen?
Ja, ja. Ich bin auch neugierig.
Sie sind bestimmt eine schnelle Leserin.
Gar nicht mal so schnell, weil, schnell lese ich nicht, weil dann bekomme ich die Feinheiten nicht mit.
Ja? Wie würden Sie sich beschreiben als Leserin?
Ich bin sehr spontan, wenn ich jetzt was Neues lese, dann kommt schnell der Punkt, wo ich sage, mag ich oder mag ich nicht? Oder kann ich was damit anfangen? Oder fällt mir auch, schauen Sie, es muss mir auch ein Verlag dazu einfallen. Also wenn wir jetzt was prüfen, ob mir das jetzt persönlich gefällt oder in Hannover eine Schaufel umfällt, ist ja ungefähr das Gleiche. Aber ich muss ja, wenn ich es annehme, muss ich mir ja auch zutrauen, es vermitteln zu können oder nochmal mit Rücksprache mit der Autorin oder dem Autor zu sagen, da fehlt mir noch der und der Handlungsstrang oder.
Bei wie viel Verlagen klopfen Sie in der Regel an, bis Sie dann den richtigen haben?
Naja, das ist bei Ini und Elmar oder Lorenz oder Zoe Beck ist das das falsche Beispiel, weil da haben wir ja...
Die haben ihre Nische gefunden und die
Nein,
Branche.
Nein, das ist ja keine Nische, sondern wir haben Vertragspartner. Und die haben ja nicht, wir machen da ja nicht ein Buch und dann das nächste, sondern das sind quasi Hausautoren, also Ini und Elmar von Drömer und Zoe Beck von Suhrkamp zum Beispiel. Also, und da gibt es ja einige unserer Autoren, die einfach feste Partner im Verlagswesen haben.
Das haben die Neuen eben noch nicht. Und wenn Sie dann sagen, wie finde ich den richtigen Verlag? Wie ist es dann? Wie oft klopfen Sie an?
Das Allerwichtigste für mich ist, dass dann erstmal, wenn es mir gefällt, dass dann die nächste und übernächste Generation von Lesern lesen müssen in der Agentur. Ja, weil ich bin nicht mehr ganz typisch für amtierende Junglektorinnen. Ja? Die haben einen anderen Geschmack. Auch gerade im Emotionsbereich, Liebesromane oder sowas.
Da kriegen Sie dann Rückmeldungen, doch nicht das ganz Passende.
Da kriege ich dann Rückmeldungen meiner Kolleginnen und die sagen dann, ja, wenn der oder die das noch hinzufügen oder rauslassen oder sage ich, ja, dann bespricht es.
Das heißt, dann klopfen Sie beim Nächsten an.
Dann bespricht es mit der Autorin, ja. Und wenn es dann das Ergebnis hat, dann überlegen wir, wo passt es hin? Ist es ein Taschenbuch? Ist es eine Broschüre? Ist es ein Hardcover? Was ist es?
Ihre Eltern kamen als Vertriebene aus Siebenbürgen nach Starnberg. Dort sind Sie zur Welt gekommen und Sie beschreiben das in Ihrem
Nein,
Buch.
Nein, Sie sind nicht vertrieben worden.
Sie kamen aus Siebenbürgen?
Ja.
Und Sie können es gleich gerne richtigstellen. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie es gar nicht leicht hatten und dass Sie lernen mussten, sich durchzusetzen. Wie haben Sie das dann nach und nach gelernt?
Also ich wollte es gerne noch korrigieren. Also meine Eltern sind nicht vertrieben worden, sondern sind Kriegsgefangene gewesen und sind. Meine Mutter ist nach Russland verschleppt worden mit meiner Tante, mit der Schwester meines Vaters, wie Tausende von Siebenbürgern, um Russland wieder aufzubauen. Und mein Vater war Strafgefangener in den Hermann-Göring-Werken in Salzgitter. Also da ist niemand vertrieben worden.
Ja, wichtig, das richtig zu stellen. Eine spannende Geschichte, wie sich Ihre Eltern dann überhaupt begegnet sind. Vielleicht können Sie das auch gerade noch erzählen.
Meine Mutter und meine Tante bekamen offene TB und sind dann anstatt nach Siebenbürgen nach Hause zurück, sind sie nach Deutschland abgeschoben worden. Und da hat mein Vater dann nach dem Krieg eben erfahren, aha, Liselotte und seine Schwester Hildegard kommen in Frankfurt an der Oder an und sind dann, und dann hat er sie abgeholt und dann Zuzugsgenehmigung am Landratsamt in Starnberg gestohlen. Und so sind wir, also ich 9 Monate später in Starnberg auf die Welt gekommen.
Eine kleine Familie. Und Sie beschreiben, dass Sie es als Kind erstmal gar nicht einfach hatten. Was hat Sie dann nach und nach sich durchsetzen lassen?
Naja, es war halt, ich war ein exotisches Kind im Kindergarten, weil mein Deutsch war nun anders als das Bayerisch im bayerischen Kindergarten. Und ich war ja dann auch in Starnberg in der bayerischen Volksschule. Und auch da gab es ja nun es waren die meisten ja Starnberger. Insgesamt gab es damals in Starnberg 6000 Einwohner. Also es war ja sehr überschaubar. Und dann muss man sich halt durchsetzen.
Wie haben Sie es gemacht?
Naja, erstmal, indem ich mir nichts habe gefallen lassen. Also im Kindergarten natürlich nicht. Mit 4 Jahren, was soll man sich da? Da nimmt man es hin und hofft, irgendwann wird's Mittag und die Mama holt einen ab.
Gab es einen Moment, wo Sie angefangen haben, sich zu wehren? Weil Sie beschreiben, Sie haben auch öfter mal sich geprügelt. Also
ja, aber nicht im Kindergarten.
Nee, später dann.
Später,
genau.
Später. In der Volksschule dann.
Ja.
Ja. Weil ich natürlich gehänselt worden bin, weil ich kein Bayerisch sprach, weil ich genagelte Schuhe anhatte, weil ich anders aussah und andere Sachen gegessen habe als unsere Nachbarn und die in der, und dann habe ich halt auch, mein Gott, das waren halt ganz normale Rangeleien.
Wie haben Ihre Eltern drauf reagiert, wenn Sie das mitbekommen haben?
Erst haben sie es nicht so wirklich zur Kenntnis genommen, weil sie dachten, naja, das ist normal. Und eines Tages, als ich dann doch mit ziemlich abgerissenen Knöpfen und so heimkam, sagte mein Vater, wer war das denn? Und dann habe ich gesagt, der und der und der und der. Und dann hat er gesagt, die kriegen jetzt alle von mir 50 Pfennig geschenkt. Das war dann das Allerletzte, weil ich dachte, also erst rotten sich die schon gegen mich zusammen und dann auch noch mein Vater gegen mich. Also das hat mir gereicht.
Wir haben eben über eine Ihrer Autorinnen gesprochen, Zoe Beck. Und mit der haben Sie jetzt etwas Ungewöhnliches vor, wo Sie sagen, das habe ich vorher noch nie gemacht. Was wird das sein?
Ja, ich habe ihr von meinem Großvater erzählt, der im August 1928 beim Kartenspielen im Waldbad, das ist ein romantisches Freibad in Siebenbürgen, mit seinen zwei Kumpels erschossen wurde von einem Räuber. Der Räuber dachte, es ist noch Geld im Haus, weil mein Großvater hatte ein Stück Wald verkauft und er nahm an, dass es dort noch im Haus ist. Und das war ja das Waldbad war ein Gasthaus, das mein Großvater betrieben hat.
Mhm. Sie sind dorthin gereist, wenn Sie das dort erzählen. Was hören Sie dort von den Menschen? Ist das da bekannt, diese
das
Geschichte?
Das ist seltsamerweise, ich meine, das ist ja nun fast 100 Jahre her, seltsamerweise ist das immer noch eine vertraute Geschichte, weil es ist also einmal mein Großvater erschossen worden, dann der Lehrer, der damalige und der Notar. Und die drei sind erschossen worden an dem Abend vom Balan, dem Räuber.
Wie gehen Sie jetzt vor, wenn daraus ein Buch entstehen soll?
Die Zoe und ich wollen noch mal hinfahren. Das ging jetzt die letzten 2,5 Jahre nicht wegen Corona. Und die Zahlen, die wir jetzt kriegen, werden ja auch nicht stimmen. Also wir werden irgendwann mal jetzt dann mal hinfahren. Im nächsten Frühjahr, 23. Und dann daraus eine Art Roadmovie machen. Also dass ich ihr erzähle und sie mich fragt, während der Recherchefahrt. Und es ist auch noch sehr viel in den ganzen alten Zeitungsarchiven. Es war damals zeitgleich mit der ersten Landung des Zeppelins.
Wenn Sie aus diesen Zeiten hören und viele Geschichten aus der Vergangenheit, was bedeutet Ihnen diese Wurzeln? Denn die Heimat bei Ihnen ist ja Starnberg geworden.
Ja, ja, natürlich. Ich empfinde das als interessant, als exotisch natürlich, weil die Zeit ist ja fortgeschritten. Und ich will auch nur dieses eine Jahr beschreiben. Ich will das jetzt nicht politisch werten, wie die Siebenbürger sich politisch betätigt haben während der zwei Weltkriege und so. Dazu habe ich gar keine Lust und die Zoe auch nicht, sondern es als eine Art Roadmovie zu machen.
Über Ihre Familie.
Über meine Familie, wo ja auch meine Großmutter dabei war, mein Vater und meine Tante und eben die Schwester meines Großvaters, die dann von dem Balan entführt worden ist, vergewaltigt worden ist, der war syphiliskrank. Und dann hat mein Urgroßvater einen Sack Goldstücke ausgesetzt für den Kopf des Balan.
Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen der Verlagswelt, was auch dazu gehört, das Reisen mit Autorinnen und Autoren. Können Sie uns da mal mit auf Reisen nehmen? Welches Bild kommt Ihnen zuerst?
Naja, es gibt halt, oder es gab schon wir reden hier von den 70er Jahren, auch da waren natürlich große Stars, also von Hildegard Knef bei Molden, als auch Peter Ustinov, Sophia Loren. Bedeutend war auch der Club of Rome. Und da war's, gehört es eben zu meinen Aufgaben, dann mit den Autoren, die dann Zeit und sich Einverständnis gegeben haben, um auf Signierreise zu gehen, wie auch Leonard Bernstein, mich um die Organisation, um die Büchertische, um die Veranstaltung, um die Lesung und um alles zu kümmern.
Das heißt, da waren Sie Mädchen für alles.
Alles.
Wie kompliziert oder unkompliziert sind die jeweiligen Autorinnen und Autoren gewesen?
Also ich habe festgestellt, je weltberühmter die Menschen sind, umso unkomplizierter sie sind.
Das hört man ja ganz oft, ne?
Ja, also zum Beispiel Sophia Loren hat gesagt, es gibt eine Bedingung, die ich stelle, ich will allein essen.
Das war's.
Gut, das ist also ihr gutes Recht,
ja.
Oder?
Absolut.
So, mit Peter Ustinov war es manchmal ein bisschen komplizierter, weil der ist so gerne abgehauen. Das hat ihn so gelangweilt, da irgendwie Signierstunden zu machen. Ich weiß noch, wie kam eine Dame und hat gesagt, Herr Ustinov, würden Sie bitte schreiben für meinen Sohn Fritz? Und da sagte er nur, sind Sie ganz sicher, gnädige Frau?
Wo haben Sie ihn dann wieder einfangen müssen?
Naja, entweder am Zeitungskiosk oder in einem Espresso-Café. Oder er hatte dann versucht, zum Beispiel, er wohnte im Bayerischen Hof in München und wollte baden gehen da oben am Dach. Und hat dann gesagt, er hat versucht, eine Badehose zu kaufen, was nun bei seinem Körperumfang nun nicht ganz so einfach war in der Innenstadt. Dann habe ich gesagt, ich kümmere mich drum, habe mir eine Schnur besorgt, habe den Bauch abgemessen und bin dann damit zu Lodenfrei rübergegangen und wurde, glaube ich, fündig.
Sehr gut. Wer ist denn so ein richtiger Stinkstiefel?
Die wenigsten, die wenigsten. Also einer, der war also wirklich, der hatte eine mehr als seltsame Art von Humor, Rudi Carrell. Also
wie hat sich das geäußert?
Naja, mit so Scherzchen, so Altmännerscherze. Ich war eine junge Frau und da sagt er, wann wollen wir Golf spielen gehen oder so. So blödes Zeug, oder?
Ja. Wie haben Sie reagiert?
Ich habe so getan, als ob ich es nicht gehört hätte. Ja, was soll ich mich mit ihm auseinandersetzen? Ich war vom Verlag dafür vorgesehen, ihn zu betreuen. Aber natürlich war ich nicht vorgesehen, mich von ihm blöd anreden zu lassen.
Kann dann auch schon mal Schmerzensgeld sein.
Ja, habe ich dann meinem Verleger Fritz Molden auch gesagt. Ich war beleidigt und dann habe ich auch ein Schmerzensgeld bekommen. Das fand ich sehr freundlich. Das war nicht jetzt wirklich tariflich notwendig, aber es war so doof.
Hat sich der Carrell dann am Ende zumindest finanziell gelohnt?
Naja.
Durchhaltevermögen ist ganz wichtig, wenn es darum geht, Bücher zu veröffentlichen. Manchmal klappt es dann auch nicht mit Büchern. Sie beschreiben das bei dem Thema Schwarzwaldklinik-Diät als Buchform. Was hatten Sie denn da für eine Idee?
Da hatte ich die Idee, das gab ja ein wahnsinnig erfolgreiches Buch, die Brigitte-Diät. Und zwar war das die Idee, dass nicht ein halber Apfel übrig bleibt und ein Viertel Huhn, sondern dass es immer so portioniert ist, dass der Mensch, der gerade diese Diät machen will, auch wirklich abnimmt und nicht dann noch was zwischendrin nascht. Und mit der Dame Köster hatte ich gesprochen von Brigitte und dann habe ich ein Konzept mit ihr gemacht, auf alle Fälle. Es wollte, und da war im Fernsehen diese Reihe, Schwarzwaldklinik war natürlich so eine Art Straßenfeger. Aber es wollte kein Verlag haben, Punkt.
Woran lag's?
Keine Ahnung, weil ich sag auch unseren Autoren immer, ich bin nicht in den Köpfen der Verlage oder der Lektoren.
Was ist der Satz, den Sie Ihren Autorinnen und Autoren am häufigsten gesagt haben?
Geduld.
Zahlt die sich immer aus?
Nee. Nein, aber ich weiß es auch nicht vorher. Ich meine, meine Dienstleistung ist ja auch kostenlos, wenn ich ein Buchprojekt nicht verkaufe. Es wird ja immer nur Provision fällig im Erfolgsfall. Also,
wie war das, als Corona ausbrach?
Naja, doch sehr verblüffend, weil es hat uns alle irgendwie unvorbereitet getroffen. Und die meisten Verlage haben von einem auf den anderen Tag nichts mehr eingekauft.
Wie haben Sie reagiert?
Wie
soll ich reagieren? Nach der Fassungslosigkeit?
Ja,
was
genau.
Ist der nächste Schritt?
Ja, naja, dann halt, was tun die anderen? Mit anderen Kollegen telefoniert, was macht ihr? Naja, manche haben für ein halbes Jahr die Agentur geschlossen. Oder es war ganz unterschiedlich. Also die Menschen waren halt total verunsichert. Und die Verlage, die Bücher sind nicht mehr erschienen, weil ja die Buchhandlungen zu waren. Und
es haben unglaublich viele Leute angefangen zu schreiben, wo dann
ja, aber dafür kann ich nichts.
Die kommen dann nur zu Ihnen.
Ja, 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 aber auch zu meinen Kollegen auch. Also.
Wie ist das mit den Trends? Lassen die sich festmachen? Können Sie sagen, was gerade so ein aufkommender Trend ist?
Im Moment kann ich es nicht sagen, weil es gar keinen wirklich neuen Trend gibt. Ja? Wird immer noch Spannung gesucht. Es gibt immer große Familiengeschichten, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Trend. Oder es war auch mal eine Weile Trend, dass der historische Roman nicht mehr in dem Maße ging, nicht mehr im Mittelalter oder diese Zeit. Und dann der nächste Step war dann zwischen den beiden Weltkriegen. Also sowas Eindeutiges gibt es im Moment nicht.
Lesen die Menschen mehr oder weniger als früher?
Die Menschen lesen seit Corona, glaube ich, schon sehr viel und auch mehr. Im Moment wird sehr wenig gekauft, weil die Menschen so verunsichert sind, was für Strom- oder Gasrechnungen sie erwartet. Also wenn sie jetzt wüssten, die ist dreimal so hoch wie die letzte, dann würden sie vielleicht auch noch einkaufen. Aber da sie nicht wissen, ob 5-mal oder 10-mal so hoch, gehen sie jetzt einfach gar nicht mehr einkaufen. Null.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.